Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Alles da, nur Ella nicht. Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Schönen guten Tag oder guten Abend, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, ich nehme dieses Intro gerade auf an einem schönen sonnigen Herbsttag. Ich genieße jeden Sonnenstrahl, der sich jetzt noch blicken lässt. Ich hoffe, du kannst das auch, du machst das auch. Die heutige Folge, da habe ich mal wieder einen tollen Gast eingeladen, eine Gästin, wie man ja inzwischen sagt. Doris Wallraff ist bei mir. Doris ist seit vielen Jahren Therapeutin im Bereich Kinderwunsch und sie hat ein Buch geschrieben. Und das heißt 50 Frauen, kein Kind. Und sie hat das deswegen geschrieben, weil ganz viele Frauen in ihrer Praxis gesagt haben, wow, es gibt gar nicht so viele Vorbilder. Wo sind denn eigentlich die Frauen ohne Kinder? Mit wem sollen wir uns eigentlich identifizieren? Ja, und dann hat sie sich gedacht, okay, da draußen gibt es viele tolle, unterschiedliche Frauen, die kinderlos sind. Und hat eine Reihe von wirklich tollen Fragen zusammengestellt und hat dieses Buch geschrieben. Und illustriert auch noch. Also wirklich faszinierend. Wir haben natürlich über ihr Buch gesprochen. Wir haben über Resilienz gesprochen. Woran liegt es, dass manche Menschen schneller aufstehen, sage ich jetzt mal, als andere? Wir haben über Trauer gesprochen, weil sie natürlich auch Trauerbegleiterin ist und auch Seminare gibt zu dem Thema. Wir haben über Mamas gesprochen. Ich sage jetzt erstmal nicht, was wir darunter verstehen, sondern dafür darfst du dir gerne diese Folge anhören. Und ich habe da so ein paar Fragen, die du dir gerne stellen kannst. Zum Beispiel, lebst du deine mütterliche Seite? Fühlst du dich einer gesellschaftlichen Gruppe zugehörig? Warum hat Lebensfreude nichts mit Kinderkriegen zu tun? Wofür ist deine Kinderlosigkeit gut? Vielleicht gibt es ja die eine oder andere Frage, die dich anspricht und die du dir mal für dich selbst beantworten magst. Genau, was bleibt mir noch zu sagen? Ach ja, ihr Buch, das gibt es nicht auf Amazon über den Verlag. Natürlich, ich gucke gerade mal. Da, der AMD-Verlag. Und natürlich über, keine Ahnung, den kleinen Buchladen bei dir um die Ecke und auch anderen Buchplattformen. Ja, und ansonsten ist natürlich die Website von Doris verlinkt in den Shownotes. Sie lebt in Nürnberg. Das heißt, wenn ihr gerne ein Coaching oder beziehungsweise eine therapeutische Unterstützung möchtet und da aus dem Bereich kommt, dann meldet euch doch gerne bei Doris Wallraff. Okay, ihr Lieben. Wie immer interessiert es mich brennend, was ihr denkt. Lasst mir gerne eine E-Mail da, eine Nachricht da, eine Bewertung auf iTunes. Ich freue mich. Viel Spaß. Herzlich willkommen, liebe Doris. Ich habe einen tollen Podcast-Gast bzw. eine Podcast-Gästin heute bei mir. Und sie wird ihr Buch vorstellen, das ich ganz, ganz toll finde, das ich mit großer Freude gelesen habe. Herzlich willkommen, liebe Doris.
Dankeschön.
Ja, vielleicht fangen wir an mit, wer bist du? Was machst du und wer bist du?
Ja, genau. Mein Name ist Doris Wallraff. Ich bin Psychologin und systemische Therapeutin. Ich habe eine eigene Praxis in Nürnberg. Und ja, zu mir kommen Menschen mit allen möglichen Themen, die sie beschäftigen, Lebenskrisen, was auch immer. Aber ein großer Schwerpunkt meiner Praxis ist der unerfüllte Kinderwunsch. Und da bin ich jetzt seit, glaube ich, 15 Jahren immer wieder dran, neue Ideen und Projekte zu verwirklichen, in erster Linie Anliegen, die eben Menschen, die zu mir kommen mit dem Thema, beschäftigen. Und mein Schwerpunkt ist Paar- und Einzelberatung, aber ich mache auch Gruppenseminare und schreibe eben immer wieder an Büchern auch mit und gebe Fortbildungen und ja, was eben so ansteht.
Das ist toll. Wow, das ist ja schon wahnsinnig lang, 15 Jahre. Wie hat das Thema dich gefunden? Bist du selbst eine Betroffene?
Nein, ich habe selbst Kinder, aber das Thema hat mich gefunden, als ich so Anfang Mitte 30 war, weil einfach viele meiner Freundinnen davon betroffen waren und insbesondere eigentlich auch meine allerbeste Freundin und ich da mitbekommen habe, dass das einen wirklich in eine Lebenskrise stürzen kann. Es geht einfach beim Kinderwunsch um ein existenzielles Thema und wenn der unerfüllt bleibt, dann treibt einen das wahnsinnig um und das habe ich damals mitbekommen. Und ich bin dann ein bisschen zufällig in die Beratung gekommen über meinen Gynäkologen, der damals auch Reproduktionsmedizin schon mit angeboten hat. Und ich habe ihn da darauf angesprochen, ob er denn irgendeine psychische Unterstützung auch für die Paare anbietet, weil ich eben mitbekommen habe, privat, ja, wie dringend nötig das für manche Menschen ist. Und dann sagte er, nö, tut er nicht, kann er weder fachlich noch zeitlich leisten, aber er sieht den Bedarf auch und dann kamen wir da ins Gespräch und dann fragte er, ja, wollen Sie das denn nicht machen? Und ich habe damals eigentlich beruflich noch was anderes gemacht, aber ich habe einfach dann sofort gedacht, ja, das ist für mich selber so ein Herzensthema, ich kann das einfach so gut nachvollziehen. Und warum nicht? Und dann fing es damals an, dass ich direkt bei ihm in der Praxis einfach mittwochs, freitags, nachmittags so stundenweise Beratung angegeben habe, nachdem ich mich dann natürlich selber erstmal ein bisschen eingelesen und fortgebildet habe. Ja, und dann haben wir beide schnell bemerkt, da ist ein viel größerer Bedarf auch da. Und ja, jetzt habe ich schon sehr lange meine eigenen Räumlichkeiten.
Wahnsinn, ganz, ganz toll und interessant, ne? Das ist ja oft so, dass die Betroffenen, so ist es ja bei mir, ne? Ich bin Betroffene und dadurch sozusagen dahin gekommen, dass du nicht betroffen bist, also nicht persönlich betroffen, aber natürlich über deine beste Freundin natürlich betroffen. Das heißt, du hast deine Kinder, also das war da war kein Problem sozusagen.
Naja, ein ganz bisschen, also eigentlich vergleichsweise kein Problem, aber ich bin auch nicht sofort schwanger geworden. Also ich habe auch ungefähr ein Jahr gewartet, bis ich schwanger war, aber ich war damals erst 30 oder sogar 29 und mich überkam der Kinderwunsch schon, wie das bei manchen Frauen ist, auch so ein bisschen von jetzt auf gleich und das war dann wahnsinnig dringend, wie so ein, ich sage manchmal zu Frauen, für manche ist das wie so eine Naturgewalt, ne? Dass das dann so massiv in allen Gedanken allgegenwärtig ist. Und so war es bei mir auch ein bisschen. Und deshalb habe ich in diesem knappen Jahr, bis ich schwanger war, so eine Ahnung davon gekriegt, was das für eine Bedeutsamkeit entwickeln kann und wie auch ausgeliefert man sich fühlt, wenn man da eben nichts für tun kann und so. Aber ich wurde dann auf natürlichem Weg schwanger. Also von dem her war das vergleichsweise. Ich sage immer, ich bin nicht betroffen, weil das war wirklich kurz und ich habe keine Hilfe gebraucht und alles gut. Mhm. Aber ich glaube, daher kommt schon auch so dieses Gefühl, dass ich das so gut nachvollziehen kann, weil ich so diese Ahnung davon erlebt habe selber.
Ja. Ja, interessant. Ne? Nur in Anführungsstrichen eine Ahnung und trotzdem kannst du dir vorstellen, wie das ist, ne? wenn Frauen da jahrelang sozusagen in dieser Energie sind, ne? In dieser Energie, das unbedingt haben zu wollen und Mutter werden zu wollen. Ja. Ne? Wie du schon sagst, das ist was zutiefst Existenzielles tatsächlich. Mhm. Ne? Das hat mich auch damals bei mir selber sehr überrascht, muss ich gestehen, ne? Weil ich eigentlich immer entspannt war, was das anging. Und auf einmal war das so da und das war so mächtig.
Na, ja, das glaube ich dir.
Unglaublich. Mhm. Und warst du denn schon vorher Psychologin?
Ja, genau.
Das warst du schon vorher?
Ah, okay. Ja, ja. Ich habe Psychologie studiert, direkt nach dem Studium. Ja. Und habe vorher einfach in anderen Bereichen gearbeitet, habe auch schon in der Ehe- und Lebensberatung gearbeitet. Das war sicher auch ein ganz guter Grundstecken. Hatte auch schon meine Zusatzqualifikationen. Ja. Also von dem her war das nur so ein bisschen der Anlass, mich selbstständig zu machen damals.
Toll. Sehr, sehr schön. Und wirklich wundervoll auch, weil dass der Arzt halt auch gesagt hat, hey, das wird gebraucht, ne?
Ja.
Weil ich immer noch an bei dem einen oder anderen denke, so, die sehen das gar nicht so richtig, ne? Also was das, wie wichtig das ist, sich da psychologisch begleiten zu lassen auf diesem Weg.
Ne? Mhm. Sehr unterschiedlich, glaube ich.
Ja, ne? Extrem, finde ich auch. Mhm. Du hast ein Buch geschrieben. Herzlichen Glückwunsch. großartig. Das heißt, 50 Frauen, kein Kind. Und warum war es dir ein Bedürfnis, dieses Buch zu schreiben?
Das Bedürfnis ist wirklich aus meiner Beratungsarbeit entstanden. Also ich habe immer wieder Frauen, die sich einfach damit auseinandersetzen müssen, dass sie kinderlos bleiben und die dann sagen, ich habe überhaupt niemand, der mir da irgendwie ein Vorbild ist. Also insbesondere, glaube ich, Frauen, die so im ländlichen Bereich leben, auch eher in so einem konservativen Milieu, die sagen, ich kenne niemand, mit dem ich darüber reden könnte. Und ich kenne aber auch keine Frau, die irgendwie ein Leben mir vorlebt, wo ich das Gefühl habe, ja, so könnte es auch gehen. Oder die einfach einen glücklichen, zufriedenen, in gewisser Weise vielleicht auch selbstbewussten Eindruck macht als Frau ohne Kinder. Und daraus habe ich dann irgendwann, also ich habe mir dann immer wieder schon gedacht und das auch zu den Frauen gesagt, ich kenne so viele tolle kinderlose Frauen, ich würde euch am liebsten zusammenbringen. Ja, und dadurch ist die Idee eigentlich entstanden, dass ich gedacht habe, Mensch, es wäre so schön, wenn die schon persönlich niemanden kennen, wenn es wenigstens ein Buch gäbe, das einfach aufzeigt, es gibt diese Frauen. Und dann habe ich eben mir überlegt, wie könnte ich das aufziehen und hatte die Vorstellung, es wäre schön, also diese Frauen so in Porträts darzustellen und denen ganz viele Fragen zu stellen, die eben mir auch in der Beratung immer wieder gestellt werden. Also so Fragen wie, wie sind Sie mit Ihrer Trauer umgegangen? Was macht in Ihrem Leben Sinn? Was erfüllt Sie? Was ist für Sie Familie? Also es sind oft Frauen bei mir in der Beratung, die da irgendwie keine Vorstellung haben, was sozusagen stattdessen ja glücklich machen kann, erfüllend sein kann. Und auch häufig in der Beratung kommt so diese Sorge vor dem Alter, wie wird es mir dann gehen, wenn ich später mal keine Kinder habe? Und all diese Fragen habe ich im Grunde dann diesen Frauen, die ich befragt habe, gestellt, um sie sozusagen an die jetzt ungewollt kinderlosen Frauen, die da gerade in dieser Orientierungsphase sind, weitergeben zu können.
Ja, wundervoll. Das wäre nämlich auch eine Frage gewesen, die ich dir gerne gestellt hätte, weil das sind ein paar wirklich sehr, sehr schöne Fragen bei. Und dann habe ich mir auch überlegt, okay, wie hast du die denn gefunden? Ne? Mhm. Also zum Beispiel sowas wie, mit wem fühlen sie sich verbunden? Mhm. Weil es geht ja auch, ne, das ist ja etwas, das hat ja ganz viel mit Verbundenheit zu tun, dieses Thema. Ne?
Mhm. Auf jeden Fall.
Man kann sich ja auch mit anderen Menschen verbinden. Das müssen nicht die eigenen leiblichen Kinder sein, logischerweise. Ne? Das fand ich zum Beispiel eine ganz, ganz schöne Frage. Mhm. Also vielleicht um nochmal zu sagen, also dein Buch, du hast die Illustrationen, das hast du mir gerade verraten sozusagen, die hast du selbst gemalt, das finde ich wundervoll und finde ich sehr beeindruckend.
Dankeschön.
Ja, wirklich, total schön geworden und das werden halt diese 50 tollen Frauen vorgestellt in dem Buch mit ganz unterschiedlichen Berufen, in ganz unterschiedlichen Lebensabschnitten auch, ne? Mhm. Also von der Managerin über, eine Psychologin ist, glaube ich, auch dabei, eine Moderatorin ist dabei. Also Wahnsinn, ganz toll. Mhm. Wie hast du diese großartigen Frauen gefunden?
Oder ja, haben sie dich gefunden? So ein bisschen beides. Es war schon viel Glück. Also das war natürlich meine Hoffnung, dass ich auch Frauen in unterschiedlichen Lebensphasen und mit unterschiedlichem Background tatsächlich finde. Und ich habe wirklich damit angefangen, dass ich diese Fragen, also das sind auch ungefähr 50 Fragen, die ich da zusammengestellt habe. Und die habe ich mit einem Anschreiben in meinem Bekannten- und Kollegenkreis verschickt und habe einfach gesagt, hallo, kennt ihr Frauen, die von sich sagen, sie leben ein zufriedenes Leben, ein ausgesöhntes oder sogar glückliches Leben ohne Kinder und die da vielleicht Lust hätten, so ihre Erfahrungen an andere weiterzugeben. Und habe das Anschreiben so formuliert, dass ich auf jeden Fall gesagt habe, man muss mir gar nicht darauf antworten und ich verstehe sehr gut, wenn jemand nicht über so Privates erzählen will, schon gar nicht in einem Buch und so. Bitte nur weiterschicken an alle, die Lust dazu haben, das gerne machen, die das Gefühl haben, es ist vielleicht auch schön, eben andere profitieren lassen zu können, von was sie sich selber auch teilweise in einem mühseligen Prozess sich erarbeitet haben.
Ja.
Genau, und so ging das dann im Schneeballsystem weiter. Also das heißt, manche der Frauen, die mitgemacht haben, kenne ich persönlich. und die meisten aber nicht. Also es haben dann einfach viele kinderlose Frauen auch gesagt, ja, ich kenne ganz viele andere kinderlose Frauen und haben das weitergeschickt und die haben sich dann bei mir gemeldet und haben gesagt, ja, sie haben davon gehört und sie würden auch gern mitmachen. Und Gott sei Dank sind eben sehr unterschiedliche Frauen dabei. Ja. Dabei
das finde ich auch, ne? Also so für jeden was dabei, ne? Also finde ich, ne? Also wo man sich auch mit identifizieren kann, ne?
Und
auch
ja,
mit
ganz, das hoffe ich auch.
Ja, total. Und halt auch, was ich auch spannend fand, war dieser Unterschied, diese unterschiedliche Verarbeitung des Ganzen, ne?
Ja.
Das hat mich auch sehr, zum Teil sehr berührt, muss ich sagen, ne?
Und ja, mich auch.
Ja, ne?
Na, absolut.
Mhm. Ja. Wie hast du das gemacht? Hast du dann letztendlich so Telefoninterviews geführt oder wie ist es?
Nein, die haben das schriftlich beantwortet. Ich habe tatsächlich nur mit einer einzigen Frau telefoniert. Das ist die 93-jährige Susi. Die hat aber so schlechte Augen, dass sie nicht mehr lesen und schreiben konnte. Verrückt. Und mit der habe ich die Fragen dann am Telefon gestellt. Aber alle anderen haben es mir schriftlich beantwortet. Und ich habe praktisch allen Frauen gebeten, mir also minimal 5 bis 10 Fragen zu beantworten.
Ja.
Und das haben die sehr unterschiedlich dann gemacht. Also manche haben praktisch alle 50 Fragen beantwortet und da habe ich dann aussortiert, welche Antworten ich am interessantesten finde.
Ja.
Und andere haben, das sieht man ja auch, wenn man das Buch liest, manche haben ja einfach auch weniger Fragen beantwortet.
Ja. Gab es da Biografien, Frauen, die dich besonders beeindruckt oder überrascht haben?
Beeindruckt hat mich schon insgesamt nochmal, wie unterschiedlich Frauen mit dem Thema umgehen. Es sind ja auch Frauen dabei, die sich das kinderlose Leben ausgesucht haben und die teilweise extrem überrascht waren auf meine Fragen. Also ich habe ja sowas auch gefragt wie, ja, warum muss man keine Angst haben, davor kinderlos zu sein? Oder ja, eben viel auch nach dem, was schmerzhaft daran ist. Und manche der Frauen haben so, auch geantwortet, tatsächlich so, was ist das Problem? Ne? Die haben so gar nicht verstanden eigentlich, was für andere eben so schlimm daran sein kann. Und das fand ich einfach selber nochmal spannend, weil ich ja fast nur mit Frauen in meiner Arbeit zu tun habe, die eben ungewollt kinderlos sind. Mhm. Aber beeindruckt hat mich dann doch vielleicht, oder sagen wir mal emotional berührt, hat mich dann doch meistens mehr die Geschichte von den Frauen, die eben so einen Prozess gemacht haben, von ganz viel Schmerz hin zu einem echten Ja, zu einem ganz anderen Leben als dem, das sie sich vorgestellt haben. Das fand ich teilweise sehr beeindruckend tatsächlich.
Ja. Ich auch, auf jeden Fall. Und es macht, finde ich, es macht so Mut, ne? Weil das ist tatsächlich auch etwas, was ich auch festgestellt habe, dass es, oder zumindest sind sie nicht so präsent, ne? Diese kinderlosen Frauen, die mit sich im Reinen sind, aus welchem Grund auch immer sie kinderlos sind, ne? Man sucht immer irgendwie danach, ne? Und deswegen finde ich das so wundervoll. Es gibt so viele da draußen.
Ja,
die ihren Frieden damit gemacht haben, die ein schönes, erfülltes Leben führen. Ne? Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend, muss ich sagen.
Ja, finde ich auch.
Sehr, sehr schön. Was meinst du, also was würdest du dir wünschen, wer soll dieses Buch lesen?
Ich finde eigentlich ist das Buch spannend für jeden, weil es einfach um große Fragen des Lebens geht. Also so eben, was hat Sinn oder wie gehe ich damit um, wenn ich später mal einsam bin? Oder was du vorhin gesagt hast, mit wem fühle ich mich verbunden? Also ich habe jetzt auch von ein paar Frauen, denen ich das Buch gegeben habe, gesagt, sie verschenken das auch an Frauen mit Kinder weiter, weil es einfach anregend ist, sich über diese Fragen Gedanken zu machen. Aber geschrieben habe ich es schon in erster Linie für Frauen, die entweder tatsächlich eben ungewollt kinderlos bleiben und da einfach ja ein bisschen Mut schöpfen wollen, Inspiration finden, wie kann ich mein Leben gestalten? Oder auch für junge Frauen, die einfach noch so unentschlossen sind. Ne? Bleibe ich ohne Kinder oder nicht? Also die vielleicht tatsächlich die Wahl haben, aber vielleicht auch ein bisschen Ermutigung suchen, dass das durchaus ein Schritt ist, den man nicht bereuen muss. Ne? Das kommt in dem Buch auch ganz oft vor, dass kinderlose Frauen erzählen, wenn sie sich das freiwillig aussuchen, werden sie oft so damit konfrontiert, du wirst es später bereuen, ganz sicher wirst du es bereuen. Und da ein Stück weit auch zu lesen, nein, man muss es nicht bereuen, sondern das kann sich auch noch mit 80 oder 90 gut und richtig anfühlen. Das, denke ich, wäre auch ein schöner Aspekt, den das Buch vermitteln kann und letztlich allen kinderlosen Frauen ein bisschen einen Schub Selbstbewusstsein zu geben und zu sagen, ja, ihr könnt stolz nach außen treten und müsst euch nicht verstecken mit der Lebensform, die ihr lebt, egal ob gewählt oder nicht gewählt.
Ja, ja, das ist auch wundervoll, dass du das auch nochmal sagst, ne? Weil ich sehe das ja auch an meinen Klientinnen, dieses sich nicht vollständig fühlen, sich von der Gesellschaft nicht so richtig anerkannt fühlen. Das sind ja tatsächlich reale Emotionen, logischerweise. Was würdest du sagen, auch was du so beobachtet hast im Laufe der Jahre, mit welchen Vorurteilen haben kinderlose Frauen so in unserer Gesellschaft zu kämpfen?
Also ich denke, das, was du sagst, ist ganz oft präsent, dieses nicht vollständig fühlen. Also ich glaube, das Vorurteil ist ganz oft in irgendeiner Form nicht richtig zu sein, also nicht ganz normal oder nicht völlig in Ordnung. Und ungewollt Kinderlose haben ja eher oft das Gefühl, sie kriegen Mitleid oder werden in irgendeine Schublade hilflos, schwach, irgendwie nicht leistungsfähig, nicht gut genug geschoben. Ja. Und freiwillig Kinderlose haben halt eher mit den Vorurteilen zu kämpfen, egoistisch oder kalt oder sie mögen keine Kinder oder, also da gehen ja die diversen Schubladen auf. Ja. Und deshalb, das kommt in dem Buch ja auch an vielen Stellen vor, es ist für viele Frauen einfach diese Frage nach Kindern schon allein ganz fürchterlich, weil man so das Gefühl hat, egal was ich jetzt sage, geht eine dieser Schubladen auf.
Das stimmt. Das finde ich, das ist immer mal wieder auch anstrengend, tatsächlich. Ne? Also ich habe tatsächlich auch sehr meinen Frieden inzwischen damit gemacht, aber manchmal, also ich habe halt auch nicht Lust, wenn diese Frage dann doch nochmal kommt, die im Übrigen keine gute Frage ist. Ne? Nach den Kindern, finde ich. Ne? Es ist keine gute Frage.
Aber die meisten Menschen wissen nicht, was das eigentlich für eine intime Frage ist, ne? Und stellen die einfach wie nach dem Wetter.
Ja. Oh Gott, ja, du hast recht, absolut. Furchtbar. Mhm. Was hast du heute Morgen gegessen? So nebenbei, beiläufig. Und es ist, und dann wundern sie sich, dass da vielleicht Antworten kommen, die vielleicht schwer zu verdauen ist, weil sie nicht damit rechnen. Ne?
Hast du denn inzwischen eine Antwort da drauf? Hast du eine Antwort, die du häufiger kriegst, wenn du das gefragt hast?
Ja, also ich habe mehrere Antworten tatsächlich. Also es kommt immer darauf an, wer mich das fragt tatsächlich und auch, aus welchem Grund vielleicht auch, ne? Warum will derjenige oder diejenige das wissen? Ich sage oftmals, nein, ich habe keine Kinder, ich habe leider keine Kinder. Und meistens muss ich dann auch nicht mehr sagen, ne, weil das leider eigentlich ausdrückt, so hätte gerne welche gehabt, aber hat nicht funktioniert.
Ja, und dann manche sind viele Menschen schon so diskret, dass sie dann nicht genauer nachfragen.
Also ich muss gestehen, wenn ich das sage, kommt eigentlich nie, warum denn nicht oder so, sondern es kommt eher, das tut mir aber leid oder irgendwie so. Ne? Also das ist eigentlich so meine Antwort. Manchmal sage ich auch nur nein. Und ich kann dann das aushalten, dieses riesige Fragezeichen. Ne?
Also und das Schweigen, was vielleicht auch manchmal eintritt.
Genau, ja. Das können die Leute gegenüber nicht so gut aushalten oft. Weil sie denken so, dann kommen diese ganzen Schubladen. Ne? Ich merke das so richtig. Ich guck die an und sehe so, okay, Schublade. Aber wohin könnte sie tendieren? Ja. Und manchmal habe ich aber einfach keine Lust, das zu aufzuklären, weil das nicht der passende Moment ist.
Absolut. Ist ja privat.
Genau. Total privat, ne? Finde ich auch. Machst du das auch mit deinen Klientinnen, dass sie sich Antworten überlegen, schon im Vorfeld? 2-3 Stück, mit denen sie sich gut fühlen?
Absolut, ja. Ja, ja, manchmal biete ich Vorschläge an und manchmal haben sie auch schon welche und fühlen sich aber dann nochmal sicherer, wenn ich sie auch darin bestätige, dass das wirklich eine gute Art ist, sich zu schützen, wenn man einfach was in petto hat, ne? Und je nach Situation dann einfach das auch ein bisschen in der Hand hat, wie so ein Gespräch verläuft, fühlt man sich einfach weniger ausgeliefert.
Richtig, genau. Ja, weniger nur so reagierend sozusagen, sondern dass man ein Stück weit sich das auch, die Deutungshoheit sich auch zurückholt gewissermaßen, genau. Finde ich.
Ja.
Ne?
Ja, genau.
Ja, ja. Geht mir auch so. Ich habe gerade überlegt, ich würde, glaube ich, einfach mal ein paar Fragen vorlesen, also für die Hörerinnen, weil die so schön sind.
Ja,
und ich die einfach denke, dass man sich die total gut selber stellen kann. Also zum Beispiel, welche Fähigkeiten sollte man als Frau ohne Kind kultivieren? Warum braucht man keine Angst vor einem Leben als Frau ohne Kind zu haben? Welche Vorteile sehen Sie in Ihrem Leben als Frau ohne Kind? Finde ich auch sehr, sehr schön. Was verbinden Sie mit Fruchtbarkeit? Tolle Frage. Warum hat Lebensfreude für Sie nichts mit Kinderkriegen zu tun? Sehr, sehr schön. Also, ich finde die Fragen auch so empowernd. Das finde ich ganz toll. Auch die Frage, welche Nachteile sehen Sie in Ihrem Leben als Frau ohne Kinder? Da kann man ja auch drüber nachdenken. Das ist ja völlig in Ordnung. Ne? Mhm. Wahnsinn. Sehr, sehr schön. Also ich kann das wirklich nur empfehlen, sich das zu kaufen und einfach mal durchzugucken, wie unterschiedlich diese also vom Empfinden her alles sehr starke Frauen, die dich so ein Tal gegangen sind, aber irgendwie so gestärkt da wieder rausgekommen sind.
Zugleich sind es aber auch ganz normale Frauen eben. Ja. Ne? Also das ist, ich kenne ja auch manche und die wirken gar nicht unbedingt jetzt wie diese klassische, selbstbewusste, superstarke Frau. Also es sind auch Frauen dabei, wo ich mich fast gewundert habe, die jetzt die mitmachen, weil die durchaus schüchtern wirken oder zurückhaltend sind. Ja, aber alle haben irgendwie halt diesen Mut oder eben so ein bisschen auch diesen Wunsch, eben anderen mit ihren Erfahrungen zu helfen, dass sie dennoch bereit waren, dass ihre Lebenserfahrungen in so einem Buch gedruckt werden. Und stark sind sie, denke ich, schon allein schon deshalb, weil sie sich das trauen, da mitzumachen.
Ja, ne? Finde ich auch. Finde ich auch, ja. Also was ich deswegen, also wogegen ich mich auch so ein bisschen gewehrt habe und immer noch wehre, ist dieses, okay, wenn man jetzt kein Kind kriegt, dann muss man irgendwas anderes Riesiges in seinem Leben vollbringen, damit es ein tolles Leben ist.
Absolut, ne? Ja.
Das finde ich auch ganz schrecklich sozusagen. Nein, das ist völlig in Ordnung. Ja,
und das auch, also ich finde, das ist auch ein Aspekt, der in dem Buch ganz deutlich wird. Also es gibt Frauen, die offensichtlich sehr reflektiert sind und sich mit dem Thema sehr auseinandergesetzt haben. Aber es gibt auch viele Frauen, die das nicht haben. Die eben auch gar nicht so viele Fragen beantworten und gar nicht jetzt so Besonderes dazu sagen, sondern die ein Stück weit auch vermitteln, ja, das ist halt einfach so bei mir und man muss nicht sich da einen riesen Kopf drum machen oder irgendwelche wahnsinnigen Erkenntnisse haben oder eben stattdessen irgendwas vorweisen, eine Karriere, ein was weiß ich was Projekt, sondern man kann auch einfach nur eine Frau sein.
Ja, ach schön. Ja, danke, dass du es auch nochmal betonst. Ja. Das ist ja auch das, was uns letztendlich alle verbindet. Ne? Das Frausein, ne? Das Menschsein.
Absolut, genau. Also, und ich glaube, das ist auch ein vielleicht jetzt, wo wir drauf kommen, ein zweiter Grund, warum ich Lust hatte, das Buch zu machen, weil ich das einfach leid bin, diese Unterscheidung in Mütter und Nichtmütter. Also ich bin eben Mutter und ich finde das aber wunderschön, wenn wir alle das genauso sehen, dass jeder hat sein Leben und jedes Leben hat eben Vor- und Nachteile und Schatten- und Sonnenseiten und das ist, finde es auch toll, wenn dann nicht so eine, ja, so eine Konkurrenz oder irgendwie, was ist das bessere Leben, entsteht zwischen Müttern und Nichtmüttern.
Ja, vielen Dank, dass du das auch nochmal hervorhebst, weil das Das ist auch etwas, was mich manchmal sehr anstrengt. So, ne? Also ich forciere das überhaupt nicht, weil ich das genauso sehe wie du. Ne? Es gibt in jedem Leben Vor- und Nachteile sozusagen. Aber manchmal wird man das schon, tun sich da Gräben auf, die ich immer versuche zu überbrücken sozusagen. Ne? Weil ich da denke, so, hey, wir sind alle Menschen, lass uns doch einfach alle unser Leben leben. Ne? Mhm. Und dafür mache ich halt andere Dinge. So, ja, ist doch egal.
Und ich glaube, die Gräben werden gleichermaßen manchmal von Müttern wie Nichtmüttern auch aufgeschüttet. Total. Ne? Also total. Da haben, glaube ich, beide Seiten ein bisschen ihren Anteil. Und manchmal biografisch auch völlig verständlich, ne, dass da irgendwo dann auch ein Ärger oder ein Neid oder irgendwas entsteht. Aber in der Regel ist es eigentlich total überflüssig und schade, wenn sowas entsteht.
Ja, ja. Und deswegen ist es, glaube ich, immer gut, was wir zu sagen, kurz zu kommunizieren, ne, oder?
Ja, zu kommunizieren und ich finde vor allen Dingen, sich füreinander zu interessieren. Also, na, vielleicht ist das auch diese Form, die ich für das Buch gefunden habe, weil ich halt einfach gerne Fragen stelle. Und wenn ich jemand begegne, der anders lebt als ich, dann ist es doch erstmal spannend. Und dann stelle ich Fragen, statt dass ich werte oder eben in Schubladen stecke.
Wundervoll. Ja, das stimmt. Das ist ganz oft so. Ne? War doch letztens irgendwie auf so einer Party und dann hatte mich auch jemand gefragt, ob ich Kinder habe. Und ich habe so, nö, leider nicht. Und dann war aber, die Frau wendete sich so ab und ich dachte so, oh, aber du kannst mich auch noch andere Sachen fragen. Da gibt es ja noch andere Dinge in meinem Leben, die vielleicht für dich auch interessant sein können, auch wenn ich jetzt keine Kinder habe. So, ne?
Ja, ja.
Also das stimmt, das ist recht. Man kann sich füreinander interessieren. Und da ist es irgendwie erstmal, finde ich, sogar unerheblich in dem Moment, ob man ein Kind hat oder nicht. Erstmal geht es um den Menschen,
völlig,
ob man den spannend findet oder nicht.
Ne? Absolut.
Ja. Ja, das sehe ich auch so. Vielen Dank, dass du das auch noch
Aber das
so
ist eine lustige Episode, gell? Wo man auch denkt, aha, warum ist es so? Bin ich dann irgendwie nicht so interessant? Oder ist sie vielleicht auch eben peinlich berührt davon und einfach unbeholfen und wendet sich deshalb ab?
Ja, könnte ich mir auch fast vorstellen, dass das so ist. Ne? Also weil es für manche, glaube ich, so, wie soll ich sagen, so groß ist, keine Kinder zu haben, ne? Dass es vielleicht sie so ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, abschreckt, hört sich so komisch an, aber tatsächlich, vielleicht wird man da mit irgendwelchen Ängsten konfrontiert, unbewusst, ne? Mit denen man sich konfrontieren will oder so.
Ja.
Ne?
Das kann ich mir auch vorstellen.
Ne? So in die Richtung. Oder man ist gerade so, also gerade wenn man Mama von sehr kleinen Kindern ist, habe ich das Gefühl, dass die Mütter oft, ist ja auch verständlich, ne? Weil die Kinder natürlich alles abverlangen in dem Moment, ja, dass die da so drin sind, dass sie vielleicht auch nicht offen sind für was anderes gerade in dem Moment. Weil sie auch vielleicht einfach nur jahrelang oder monatelang sehr, sehr wenig geschlafen haben oder so. Ne? Also dieses Verständnis versuche ich dann trotzdem aufzubringen. Ja.
Das ist ja okay. Schön.
Was will man machen, ne?
Ja. Wobei das eben oft ja schon sehr schwierig ist für die Frauen, die eben gerade mitten in dem Kinderwunsch stecken, wenn dann diese Lebensrealitäten einfach so weit auseinandergehen. Ja. Das ist ja ein Riesenthema bei mir auch in den Beratungen, dieser Umgang mit den Freundinnen, die Mamas werden. Also das ist schon echt eine Herausforderung für beide Seiten letztlich.
Beide Seiten. Ne? Ja, sehe ich auch so. Und das ist, also ich glaube, also meine persönliche Erfahrung ist tatsächlich, dass Freundschaften sich verändern, wenn Kinder da sind.
Das glaube ich.
Das muss man einfach akzeptieren, auch ein Stück weit. Ne? Mhm. Und dann halt einen Modus finden. Als es mir sehr, sehr schlecht ging, habe ich meine Freundin, die gerade Neugeborene hatten, nicht besucht. Ja, ich habe ihnen das aber auch erklärt, warum das nicht ging. Ne? Und die engen Freundinnen haben das auch so akzeptiert. Ne? Und dann haben wir halt immer mal wieder einen Modus gefunden. Ne? Also im Moment geht es mir sehr, sehr gut, alles in Ordnung. Inzwischen habe ich kein Problem mehr, ob ich die mit oder ohne Kinder sehe. Aber es gab halt so eine Zwischenphase, möchte ich sagen.
Das erleben ganz viele Frauen.
Ja, genau. Und wo ich dann mit einer Freundin, die kenne ich schon seit der dritten Klasse, wir haben uns dann zwischen zwei Stillzeiten getroffen. Also die war auch cool. Ja, die hat dann auch akzeptiert, dass es mir nicht gut geht. So, ne?
Ja.
Und das hat alles funktioniert.
Ne? Toll.
Weil sie auch meine Freundin bleiben wollte.
Ja, toll. Und ich erlebe das auch und ich sage das auch oft meinen Klientinnen, dass es einfach immer beide Seiten dazu gehören. Ne? Und es gibt so junge Mamas, die, ich sage immer, das sind die Mama-Mamas, die haben
Sagst du auch Mama-Mamas?
Echt? Das ist ja lustig. Die einfach wirklich nur noch Mamas sind und mit denen man über nichts anderes reden kann und die eben auch nicht bereit sind, mal ohne ihr Kind sich mit einer Freundin zu treffen. Und wenn das so eine Mama-Mama ist, dann kann die kinderlose Frau irgendwie machen, was sie will, in der schmerzhaften Zeit, wo sie das einfach nicht so viel aushalten kann, dann kann die Freundschaft auch auseinandergehen. Aber bei den Mama-Menschen, die einfach auch noch sich trotzdem für was anderes interessieren und auf Formen einlassen können, die für die ungewollt kinderlosen Frauen leichter zu managen ist, da können das auch Freundschaften bestehen. Aber ich glaube, es ist schon manchmal auch Aufgabe, ein Stück sein soziales Umfeld ein bisschen neu zu sortieren und einfach sich ein Stück abzufinden, dass auch Jahre oder jahrzehntelange Freundschaften sich eben so eine ganz andere Lebensrealität rutscht und die andere eben nicht und damit dann auch noch ja, schmerzhafte Gefühle verbindet. Zugleich ist es total wichtig, finde ich. Also ich mache ja auch Gruppen bei mir in der Praxis, wo ich Frauen kennenlernen können. Das ist ja manchmal cool. Auch so, dass da tatsächlich Freundschaften draus entstehen, dass sie dann die Gelegenheit haben, eben andere kennenzulernen, die in der gleichen Lebensphase sind. Schön. Und also ich ermutige schon immer nicht mit Isolation auf diese veränderten Freundschaften und totalem Rückzug zu reagieren, weil das tut der Psyche einfach auch nicht gut, sondern ein Stück wirklich zu überlegen, Mensch, gibt es vielleicht Frauen auch in einer anderen Altersstufe, jüngere oder ältere, die eben nicht gerade Kinder kriegen, ne? Oder eben über, keine Ahnung, Hobbys, was weiß ich, einen Tanzkurs oder so, einfach auch zu versuchen, neue Leute kennenzulernen bei Hobbys, wo man keine Kinder mitnehmen kann, ne? Wo es dann einfach wahrscheinlicher ist, andere zu treffen. Die halt in einer ähnlichen Lebensphase sind. Das ist einer meiner Lieblingssätze, übrigens auch aus dem Buch. Die Margit sagt, es gibt ein Leben ohne Kinder, aber es gibt kein Leben ohne Freundinnen. Das finde ich so schön.
Das ist ja wirklich schön. Gänsehaut.
Ja, voll, oder?
Kann ich ihr nur zustimmen.
Ja genau. Absolut. Insofern, vielleicht verändern sich Freundschaften, aber man kann neue finden. Und ein Leben ohne Freundinnen stelle ich mir auch ganz schrecklich vor. Ja,
kann ich mir für mich auch überhaupt gar nicht vorstellen, muss ich auch sagen. Bin da auch sehr glücklich, dass diese Menschen in meinem Leben sind. Ja, und du hast recht, ne? Eben offen sein für neu. Also ich finde bei mir stelle ich das fest, dass je älter ich werde, umso schwieriger ist es, mich zu öffnen für neue Freundschaften. Mhm. Und das habe ich aber ganz bewusst geändert. Und habe mich wieder offen gemacht dafür.
Okay.
Ja, weil ich dachte ich habe da ein paar ganz tolle, die mich zum Teil wirklich, keine Ahnung, 35 Jahre begleiten. Aber es dürfen auch andere kinderlose Frauen in mein Leben kommen. Warum denn eigentlich nicht? Ne? Mhm. Und das passiert dann auch, wenn man sich öffnet, finde ich. Ne? Jetzt mit Corona war natürlich schwierig, aber jetzt darf man ja wieder raus. Und dann, wenn man die Augen ein bisschen offen hält, dann kommen diese Menschen auch zu einem, finde ich.
Genau.
Ja, sehe ich ganz genauso. Und sag mal, hast du eine Erklärung dafür, warum die Resilienz bei manchen Frauen, also die Widerstandsfähigkeit sozusagen, damit umzugehen, bei manchen Menschen größer ist als bei anderen? Hast du da eine Theorie?
Also ich glaube, das hat sowohl mit der Lebensgeschichte und der Persönlichkeit dieser Menschen zu tun, als auch ein Stück weit eben mit dem Umfeld, was ich eingangs schon mal sagte, ne, in welchem Milieu man auch lebt. Ne? Also das spielt schon auch eine Rolle. Wenn man irgendwie in einer Großstadt ist, dann oder in einem künstlerischen oder irgendwie politisch eher linken Milieu, dann ist es sehr viel einfacher, als wenn man in einem traditionelleren Umfeld lebt. Aber es hat natürlich auch mit der eigenen Lebensgeschichte zu tun. Und ich glaube, je eher man die Fähigkeit hat, sich auf Neues einzulassen, was irgendwie ein Stück weit heißt, auch je flexibler man ist, desto leichter fällt es einem in dieser Lebenssituation. Wenn man einfach sagt, ich kann mich auch umstellen, ich kann meine Ziele verändern, ich kann mich auch öffnen für eben neue Wege, dann ist das sehr viel einfacher. Ich habe bei mir in der Beratung schon relativ viele Menschen, die auch von sich selber sagen, ich bin es gewohnt, mein Leben und Dinge zu planen, ein Stück weit auch alles zu kontrollieren. Und für die ist diese Lebensphase natürlich eine extreme Herausforderung, weil man einfach mit etwas komplett Unkontrollierbarem konfrontiert wird, wo man so wenig Einfluss hat. Und wenn man es ein bisschen psychologischer betrachtet, steckt hinter dem Bedürfnis nach Kontrolle einfach oft auch Angst. Das heißt, je mehr Angst letztlich da ist, desto schwieriger wird es, mit Situationen konfrontiert zu werden, die man nicht kontrollieren kann. Und das ist für mich schon ein wichtiger Punkt. Aber natürlich auch der Rückhalt eben im Umfeld, ne? Habe ich Menschen, die mich unterstützen, Selbstwert ist natürlich auch so ein Punkt. Ne? Jemand von Haus aus einfach sagt, ich liebe mich, wie ich bin und ich darf so sein, wie ich bin. Und das Kinderkriegen ist für mich einfach ein riesiges Pech, aber nichts, wo ich mich irgendwie als versagend oder schuldig erlebe oder wofür ich mich schämen müsste. Dann ist es natürlich auch sehr, sehr viel einfacher, als wenn diese Komponente noch dazukommt.
Ja. Ja.
Das ist jetzt so, was mir spontan einfällt.
Ja, vielen Dank für deine Einschätzung. Das ist total interessant und ich würde dir da auch zustimmen, in jedem Fall. Also gerade dieses, was steckt da noch hinter, ne? Also was für Glaubenssätze hat man und Werte und all das, ne? Das ist ja wahnsinnig spannend, das auch freizulegen in so einer Beratung oder in einem Coaching oder so, ne? Weil da versteht man dann auch manchmal, was steckt denn eigentlich dahinter? Wenn man dahinter guckt. Und das ist ja auch das Spannende und das Gute, wenn man sich dann entschließt, ne, zu einer Therapeutin zu gehen zum Beispiel, ne, sich da zu öffnen und zu verstehen, warum das gerade auch so schlimm für einen ist vielleicht.
Und warum für mich, genau.
Ja, das finde ich ganz, ganz wichtig.
Ja, das ist was ich häufiger auch mit den Betroffenen dann durchspreche. Ne? So diese Frage, was stecken denn für Bedürfnisse eigentlich in dem Kinderwunsch? Ja. Und das ist natürlich ganz oft irgendwie, dass man mit Kindern leben will, dass man sie in ihrer Entwicklung begleiten will, dass man diese Lebendigkeit haben will und so. Aber es sind eben manchmal auch noch andere Bedürfnisse dabei. Und das kann schon ja eine Chance auch für einen Entwicklungsschritt sein, sich darüber Gedanken zu machen und zu gucken auch, ja, wie kann ich diese Bedürfnisse vielleicht auf andere Weise erfüllen als über Kinder.
Wundervoll, ja, sehe ich auch so. Warum meinst du, dass, also ich habe zumindest den Eindruck, dass es so ist, vielleicht ist es ja gar nicht so, aber warum diese psychischen, psychologischen Aspekte des Kinderwunsches oftmals unterschätzt werden? Ne? Also ich habe oft Frauen dann auch bei mir sitzen, die haben ein, zwei Runden sozusagen in der Kinderwunschklinik hinter sich und wundern sich, warum sie so völlig fertig, fast schon ausgebrannt sind. Warum wird das so unterschätzt? Was denkst du?
Also ich glaube, dass das schon ein bisschen einfach durch die Medien und so auch so vermittelt wird. Also zum einen wird ja so ein bisschen getan, als könnte die Reproduktionsmedizin in jedem Fall helfen. Also die Chancen der Reproduktionsmedizin werden ja überschätzt. Und die psychische Belastung wird meiner Meinung nach schon auch manchmal von den Reproduktionsmedizinern ein bisschen unterschätzt. Und es wird oft schon viel Hoffnung am Anfang gemacht. Ne? Und ja, es gibt beides. Ne? Ich kenne auch Reproduktionsmediziner, die sagen, sie geben eigentlich jeder Frau am Anfang die Empfehlung, sich begleiten zu lassen von mir, und sie geben den Flyer mit und sagen, das ist doch selbstverständlich, man muss nicht alles alleine schaffen, sie gewinnen da keinen Pokal damit, lassen Sie sich doch unterstützen. Und die sagen irgendwie, ganz viele von denen sie das ausdrücklich empfehlen, kommen aber trotzdem nicht zu mir, weil sie auch so eine irre Hoffnung haben, wenn sie dann im reproduktionsmedizinischen Zentrum sind, jetzt wird ihnen geholfen und das Problem wird einfach gelöst, indem sie schwanger werden. Und die rechnen oft wirklich nicht damit, dass das einfach nur eine Chance ist und nicht mehr, und dass es einfach so anstrengend ist und so belastend, und dass einfach dieses Thema auch in jeden Lebensbereich einfach mit hineinfließt. Es gibt ja letztlich kein Entkommen. Und ich glaube, es wird einfach zu wenig darüber gesprochen.
Das sehe ich auch so. Deswegen ist es auch mir so ein Anliegen, auch mit diesem Podcast sozusagen, ne, das aus der Tabu-Ecke rauszuholen.
Ja, finde ich auch ganz toll, dass du das machst. Das ist, also, ne, das ist ja letztlich dieselbe Intention wie dieses Buch einfach.
Ja,
ne?
Ja, absolut.
Menschen zu zeigen, ihr seid nicht alleine.
Genau. Das finde ich wahnsinnig wichtig. Und das ist halt auch völlig in Ordnung ist, sich auf welche Weise auch immer Hilfe, Unterstützung zu suchen. Ne? Also sei es in der Gruppe, sei es therapeutisch, Coach oder sonst irgendwas, ist ja für jeden kann was anderes richtig sein. Ne? Aber das ist so wahnsinnig wichtig, finde ich nämlich auch. Dass man sich, also ich habe da zum Beispiel den Fehler gemacht, ich habe mich sehr, sehr, sehr zurückgezogen. Ich bin irgendwann wieder rausgekommen aus meiner Höhle, sage ich immer.
Gott sei Dank. Wie lange warst du dann da ungefähr?
Ach, das war schon lange. Also ich würde schon Jahre sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt nicht mit meinen Freundinnen mich nicht getroffen hätte oder so, aber sehr, sehr, sehr reduziert. Ne? Weil diese ständigen Fehlgeburten, die haben mich halt immer wieder in diesen Strudel zurückgerissen sozusagen. Ne? Und gefühlt, ja, wie das halt so ist, ne? Weil wir waren natürlich alle schwanger in der Zeit und haben Kinder gekriegt. Ne? Und dann war das sozusagen das, was ich ja, was mir am logischsten erschien, mich erstmal zurückzuziehen. Ne? Mhm. Und ich habe dann auch mal, wir haben damals auch in Köln gewohnt, ich habe auch mal nach einer Gruppe gesucht, aber irgendwie auf Anhieb nichts gefunden und habe dann nicht weiter recherchiert. Ne? Und das war aus meiner Sicht, jetzt war das ein Fehler, ich hätte weiter gucken sollen. Weil ja. In Köln ist eine große Stadt, da gibt es bestimmt irgendwas.
Ne? Mhm. Es gibt das ja auch Selbsthilfegruppen tatsächlich, ja. Ne? Über www.wunschkind.de zum Beispiel.
Ja, ja stimmt, genau.
Da kann man, ja, da kann man eigentlich ganz gut nachschauen im Internet, ob es in der eigenen Stadt welche gibt oder eben gegebenenfalls auch selber initiativ werden und eine Selbsthilfegruppe suchen. Und dann gibt es eben auch noch verschiedene Kolleginnen, jetzt zum Beispiel bei BKIT, beim Beratungsnetzwerk Kinderwunsch Deutschland, die so wie ich so angeleitete Gruppen anbieten. Ja. Oder ja, ich denke auch, es gibt ja auch immer mehr Portale, ich kenne die selber nicht, aber ich habe davon gehört, wie jetzt zum Beispiel Freundin gesucht, also wo man einfach auch mit dem Thema vielleicht direkt einfach schauen kann, Mensch, was gibt es vielleicht noch für andere Frauen, die in einer ähnlichen Lebenssituation stecken. Ja. Weil ja, ich sehe das genauso, das ist in gewissem Maße, glaube ich, nützlich und irgendwie auch wichtig, sich zurückzunehmen, weil man dadurch ja auch irgendwie Zeit hat, all diese negativen Gefühle ein bisschen zu leben, aber im Übermaß tut es einem einfach nicht gut.
Ja. Sehe ich ganz genauso. Irgendwann sollte man wieder rauskommen aus der Höhle. Ja, stimmt. Hast du vielleicht noch, weil du ja auch ein Trauerseminar zu dem Thema machst, hast du vielleicht noch ein, zwei Tipps, was die Trauerbewältigung angeht?
Also ich denke, es ist auf jeden Fall wichtig, durch diese Trauer ein Stück zu gehen und sie auszuhalten und einfach nicht davon zu laufen, sondern sich der eigenen Trauer zu stellen und die eigenen Gefühle ernst zu nehmen. Und dazu gehört jetzt nicht nur das Traurigsein im klassischen Sinne, sondern eben auch die Wut und die Aggression und den Ärger und das Hadern und das Jammern und also irgendwie diesen Zweifel mit sich und mit der Welt und all dem irgendwie ein Stück weit Raum zu geben, das zuzulassen. Und manchen Menschen hilft es schon, wenn sie das auch in irgendwie kreativer Weise tun, also zum Malen irgendwie mal ein Stück Ton zu nehmen und zu gucken, was entsteht da draus mit meinen ganzen Gefühlen oder in die Natur zu gehen und ein Mandala zu legen oder es irgendwie in Form von Tanz auszuleben, also auch Musik auflegen und egal welche Gefühle das sind, sich danach zu bewegen. Also so in irgendeiner Form schreiben hilft natürlich auch vielen Menschen, entweder eher in so einer Tagebuchform oder auch Kreatives zu schreiben. Ich habe auch schon ganz tolle Texte von Klientinnen gekriegt, die sich da in irgendeiner Form eher poetisch oder wie auch immer ausdrücken, um einfach, also dass diese ganzen Gefühle ja ausgedrückt werden. Und da hat eben jeder Mensch so seine Medien, mit denen er das ausdrücken kann.
Ja.
Also das, denke ich, ist zur Trauer. Ja. Und ja, eben schon auch darüber zu reden. Ne? Also nicht, nicht unbedingt eben nur mit dem eigenen Partner, der vielleicht auch das selber nicht mehr hören kann und auf eigene Weise ja ebenso betroffen ist, sondern dann eben mit anderen, was wir vorhin schon sagten, anderen Betroffenen oder mit Profis oder mit Freundinnen. Und ich glaube, letztlich, um aus der Trauer irgendwie wieder rauszukommen, ist es wichtig, wenn man an irgendeinem Punkt dann das Gefühl hat, ja, ich bin jetzt bereit, genauso viel Energie da reinzustecken, dass ich wieder irgendwie mehr Lebensfreude gewinne. Also einfach um meiner selbst willen. Also diese ganze Energie, die manche Frauen in ihren Kinderwunsch stecken, die wirklich bereit sind, also ans Äußerste zu gehen, über ihre eigenen Grenzen hinweg. Wenn sie diese Energie irgendwann da reinstecken, zu sagen, und ich bin es um meiner selbst willen, dass ich einfach wieder leben darf. Und das ist auch kein Verrat an dem ungeborenen Kind oder irgendwas Ähnliches, sondern ich habe das einfach verdient. Und das ist jetzt mein großes Ziel, nicht mehr schwanger zu werden, sondern einfach wieder ja, dieses Ja sagen, du hast vorhin gesagt, auch Frieden zu schließen damit und irgendwie eine Akzeptanz zu finden. Ne? Ich glaube, wenn man da genauso viel Energie reinsteckt, dann schafft man das auch. Und ja, zu dieser Akzeptanz gehört vielleicht auch ein Stück weit, ja, auch zu sehen, es gibt kein Recht auf Kinder und es gibt auch kein Recht überhaupt auf ein glückliches Leben, aber es ist irgendwo dann halt die Lebensaufgabe, das Beste draus zu machen. Und wenn man das irgendwie ganz arg will, dann geht es meistens auch in eine andere Richtung.
Ganz, ganz toll. Ich wollte dich gerade noch eigentlich nach letzten Worten fragen und ich finde so, das sind die letzten Worte. Das sind wundervolle letzte Worte. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Die Zeit ist schon um, es geht immer so schnell, finde ich. Ich danke dir herzlich, dass du in meinem Podcast warst. Ich danke dir ganz herzlich für dein tolles Buch. Ich werde natürlich in die Shownotes, werde ich auch einen Link zu dem Buch reinpacken. Das ist wirklich sehr, sehr spannend, das sich anzugucken, die verschiedenen Profile dieser tollen Frauen, die so unterschiedlich damit umgehen. Ich danke dir herzlich auch für dieses Buch.
Ja, sehr gerne. Hat mir Freude gemacht.
Wie immer interessiert es mich sehr, was ihr denkt. Schreibt mir doch gerne eine E-Mail über podcast@praxis-apia.de oder über Instagram, Facebook oder sonstige Kommunikationskanäle. Ich freue mich wirklich über jede Nachricht, die ich bekomme. Und ja, vor allen Dingen freue ich mich natürlich auch, wenn du wieder Zeit mit mir verbringen willst, beim nächsten Mal bei Alles da, Noella nicht. Überleben ohne.